SBS in deutscher Sprache.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Mit mir im Studio heute Barbara Barkhausen. Einen schönen guten Tag, Barbara.
Hallo, Wolfgang.
Barbara, du stellst uns ja jede Woche so eine interessante Geschichte vor. Und diesmal dreht es sich um das Great Barrier Reef. Und das wird ja nun vom Klimawandel, von Verschmutzung, von invasiven Tieren, wird es bedroht und zerstört. Und nun sollen Unterwasserskulpturen diesen Heilungsprozess unterstützen. Und ein Museum für Unterwasserkunst soll auch eröffnet werden. Berichte uns mal darüber, das ist ja interessant. Kunst
unter Wasser, das ist also kein Witz, sondern wirklich wahr. Und es ist ein ganz spannendes Projekt. Diese Skulpturen, die werden teilweise im Wasser versenkt. Manche sind immer unter Wasser, manche werden bei Ebbe zum Vorschein kommen. Es gibt eine Figur, die ihre Farbe verändert. Es wird ein skelettartiges Glashaus geben, was auch als Ankerpunkt für Korallen gedacht ist. Und dieses neue Museum für Unterwasserkunst, das ist in erster Linie dazu da, vor diesem sich veränderten Ökosystem zu warnen, aber eben auch, dass man kleinere Teile des Riffs rehabilitiert. Und deswegen versucht man auch, die Kunst jetzt zu streuen. Es ist nicht ein einziger Ort, wo dieses Museum ist, sondern es wird an verschiedenen Riffen und verschiedenen Küsten verteilt. Es wird einen Teil geben am John Brewer Reef, vor Magnetic Island, bei Palm Island und vor Townsville.
Eine schöne Gegend, die kenne ich auch. Aber was wird denn dort aufgestellt?
Nun, das erste Kunstwerk wird im Dezember aufgestellt und das wird die sogenannte Ocean Siren sein, vor Townsville. Und das ist jetzt eine Figur, die stellt ein junges indigenes Mädchen dar und die kann ihre Farbe verändern. Und für den Prozess, die aktuellen Wassertemperaturen sozusagen, die Temperaturen werden genutzt. Und das Australian Institute of Marine Science hilft damit. Und je nachdem, wie warm oder kühl die Temperaturen sind, verändert die ihre Farbe und ist damit eben auch ein Mahnmal für den Klimawandel quasi. Ja. Und bei Hochwasser ist sie unter Wasser und bei Ebbe erhebt sie sich dann aus dem Wasser.
Und je wärmer das Wasser wird, da erbleicht das arme Mädchen.
Das ist eine gute Frage. Welche Farbe sie bekommt, weiß ich nicht, aber sie verändert ihre Farbe, wenn es wärmer wird, ja.
Muss ja eine relativ große Installation sein.
Es ist alles relativ groß, vor allem das Glashaus, das ich erwähnt habe, ist eine ganz große Installation. Das wird jetzt zum Beispiel in der zweiten Phase am John Brewer Reef errichtet. Und das ist jetzt nicht nur ein Kunstwerk, sondern das ist eine 12 Meter hohe Installation, die gleichzeitig jetzt ein Wissenschaftslabor und ein Habitat auch ist, ja. Denn die soll helfen, beschädigte Korallen am Riff zu rehabilitieren, indem sie ein eigenes kleines Ökosystem darstellt.
Sag mal, sehr schlau. Wer hat sich das ausgedacht?
Ja, steckt ein kluger Kopf dahinter. Und das ist ein Künstler, der auch Meeresbiologe ist, und zwar der Jason Decaes Taylor, ein Brite, der auch schon in den Gewässern vor Lanzarote, in Mexiko und vor den Bahamas Unterwassermuseen am Meeresgrund errichtet hat. Aber er sagt, dass jetzt am Great Barrier Reef ist eines seiner schwierigsten Projekte und ja, eines der anspruchsvollsten jetzt.
Sag mal, du bist ja nun Auslandskorrespondentin und du arbeitest für deutsche Medien. Wenn du dir das Great Barrier Reef so anschaust und darüber berichtest, wie meinst du denn, wie angeschlagen ist denn das wirklich?
Nun, ich glaube, zum einen müssen wir uns vor Augen halten, wie wichtig das Great Barrier Reef für uns hier in Australien ist. Ja. Es besuchen jedes Jahr 2 Millionen Menschen. Es ist also ein riesen Tourismusmagnet. Ja. 60.000 Menschen, glaube ich, haben dadurch ihre Jobs. Gerade jetzt für unsere Wirtschaft ein unglaublich wichtiges Thema. Ja. Aber natürlich auch für die Natur und für die Umwelt hier. Ja. Es sind 3.000 Einzelriffe, das ist die Heimat von 1.500 Fischarten, von 400 Korallenarten. Und das Riff ist jetzt seit Jahren angeschlagen. Das ist jetzt nichts, was erst vor 2 Jahren angefangen hat, sondern es geht seit Jahrzehnten. Aber in den vergangenen 3 Jahren, kann man sagen, hat sich diese Situation noch mal verschärft. Also wenn ich mit Wissenschaftlern spreche, so alarmierend waren die früher nicht in Interviews, wie die jetzt sind. Wir hatten 2016, 17 2 Bleichen hintereinander. Wir hatten einen Zyklon. Und im Nordosten, also im nördlichen Riff, sind wirklich fast, ja, sie sind fast die Hälfte aller Korallen sind gestorben. Ja. Und da kommt natürlich zu diesen Bleichen und im Zyklon kommt natürlich der allgemeine Klimawandel, dass die Temperaturen ja stetig immer so ein bisschen wärmer sind im Moment und eben immer mehr Stürme dadurch auch sind. Aber jetzt haben wir auch noch die Hafenanlagen, die natürlich auch dadurch, dass die Sedimente aufwühlen oder gerade wenn bei existierenden Hafenanlagen darf ja immer noch wieder ausgehoben werden. Ja, die Sedimente, die sich da aufwühlen, dann die Abwässer aus der Landwirtschaft, die reinströmen ins Wasser und dadurch ja auch das Wasser nährstoffreicher machen, das wiederum dann die Algen und dadurch auch die Quallen wieder anfeuert. Ja. Es ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Die Tiere, die diesen Teufelskreis gewinnen, sind dann eben Tiere wie die Quallen oder wie der Dornenkronenseestern, eine invasive Spezies, der die Korallen abfrisst und Schäden anrichtet. Und das macht es immer schlimmer und schlimmer. Also ich bin wirklich besorgt ums Great Barrier Reef inzwischen.
Ja, trotz dieser ganzen Sorgen, man liest es ja auch immer wieder, aber so richtig eine Dringlichkeit, also in der Politik oder bei den Leuten, das Barrier Reef zu retten, sehe ich eigentlich nicht. Man nimmt das zur Kenntnis, dass es so beschädigt ist. Hin und wieder lenkt ja auch ein verträumter Kapitän mal seinen Tanker auf das Riff herauf. Ach, ein Leck und sowas in der Richtung. Aber so richtig eine große Initiative, das nun umzudrehen, sehe ich eigentlich nicht in Australien.
Sehe ich auch nicht. Und im Prinzip müsste das von der Regierung in Queensland ausgehen. Und es ist eigentlich ein Riesenskandal, ja, dass das Riff, das so wichtig ist, das ja auch ein Weltnaturerbe ist, so vernachlässigt wird. Leider. Das sind Einzelinitiativen, die es gibt. Man wirft natürlich Millionen hin und sagt, okay, wir versuchen jetzt die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Aber Geld allein ist es ja nicht. Ja? Es ist ja wirklich, wir haben jetzt wieder eine Adani-Kohlemine genehmigt und verbrennen Kohle und fachen den Klimawandel an. Und es müsste eigentlich an so vielen Ecken was getan werden. Es gibt natürlich Initiativen, ja, vor allem die Universitäten machen viel. Die Technische Universität in Queensland hat zum Beispiel einen Roboter entwickelt, so ein intelligenter Unterwasserjäger, der diese Dornenkronenseesterne angeht und nebenbei auch noch das Riff überwacht, ja, und Daten zur Korallenbleiche oder zur Wasserqualität oder zu Schädlingsarten und Verschmutzung, Sedimentenablagerung übermitteln kann. Das ist ein tolles Projekt, aber es ist natürlich nur ein Einzelprojekt wieder. Das kann nicht das ganze Riff retten oder auch andere Forscher züchten Tritonhornschnecken, um den Dornenkronenseestern zu bekämpfen. Dann gibt es Projekte, wo man mit 3D-Technologie versucht, Korallenprothesen zu machen. Aber wie gesagt, es sind alles kleine Projekte, die können nicht ein ganzes Riff retten. Und dafür bräuchte es eben von der Politik ein Umdenken auch, gerade in Bezug auf die Energieproduktion in Australien.
Ja, ich befürchte immer, dass also weder deine Enkelkinder noch meine Enkelkinder das Riff jemals so sehen werden, wie es eigentlich auch sehen sollte.
Das ist leider nicht unrealistisch. Ja.
Schade. Meinst du, es gibt eine Chance, das rumzudrehen?
Oh, es gibt immer noch eine Chance. Ja, natürlich gibt es eine Chance, aber da müssen halt alle zusammenhelfen. Es ist nach wie vor zu wenig Aktion und zu wenig Dringlichkeit. Und es ist natürlich insgesamt auch politisch weltweit derzeit eine Tendenz, da wieder wegzugehen von diesen grüneren Gedanken, die da vielleicht notwendig sind und die jede Partei umsetzen kann. Dafür braucht es ja nicht eine grüne Partei. Ja. Kann ja auch eine konservative Partei grüne Gedanken umsetzen. Das ist ja nur positiv und nicht negativ. Ja.
Ein nachdenkliches Thema, Barbara. Ich bedanke mich vielmals bei dir.
Danke dir, Wolfgang.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.